Herzlich willkommen zu dem Vortrag, wo es ums Rechtliche diesmal geht. Und zwar haben sicher viele von Ihnen Beiträge zu Entwicklungsprojekten, wo FOSS im Vordergrund steht. Und ich möchte einfach mit dem Vortrag ein Bewusstsein schaffen, wo man achten sollte darauf. Ich bin schon sehr lange im rechtlichen Bereich, sicher mehr als 25 Jahre. Linux verwende ich selbst 20 Jahre und ich bin auch Mediatorin. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist Konfliktregelung. Also heute geht es um die rechtliche Situation im Arbeitskontext. Warum ist das relevant? Die häufige Situation ist ja, jemand ist entweder angestellt und macht Beiträge zu Open-Source-Projekten oder ist Freelancer. Das Ziel ist, dass man erstens rechtliche Klarheit bekommt, dass es klare Regelungen zum geistigen Eigentum gibt. Das ist eines der Hauptthemen. Transparente Lizenzregeln, darf man überhaupt gewisse FOSS-Lizenzen verwenden, wenn man jetzt angestellt ist zum Beispiel. Frühzeitige Konflikterkennung, wenn das alles geklärt ist, ist es in der Regel immer viel einfacher im Nachhinein betrachtet. Haftungsrisiken, darum geht es heute auch. Dann, dass es standardisierte Prüfprozesse gibt, dass Dokumentationen nachvollziehbar sind und dass es einen sicheren Umgang mit dem externen Code gibt. Dass die Mitarbeiter sensibilisiert werden mit dem Ziel, dass die Freude im Endeffekt an der Tätigkeit erhalten bleibt. Ich habe jetzt ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Melanie Carmen Bunz. Und wie gesagt, habe auch durch das, dass ich so lange schon Linux verwende, bin ich irgendwie in die FOSS-Lizenzen hineingeschlittert und auch in die Konfliktregelung, was FOSS-Umgebung betrifft. Wie schauen jetzt die rechtlichen Rahmenbedingungen aus? Also Ausgangsbasis ist das Urheberrecht. Urheber wäre sozusagen Schöpfer des Computerprogramms, des Codes. Dann sind die lizenzrechtlichen Regeln eine wesentliche Frage. Geht es um freie Lizenzen, Free- und Open-Source-Lizenzen oder proprietäre Lizenzen? Und das Vertragsrecht. Also hier haben wir die Arbeitsverträge, einen Werkvertrag, wenn man selbstständig ist, oder Geheimhaltungsverträge, Non-Disclosure Agreements, sogenannte NDAs. Und kurz kann man sagen, jeder Vertrag, der in irgendeiner Form Rechte an Software, geistigen Eigentum oder vertraulichen Informationen regelt. Da komme ich noch später dazu, wie viele Verträge es da im Grunde gibt, auf die Sie stoßen könnten. Fangen wir mit dem Urheberrecht an und mit Nutzungsrecht, die Basis. Wer ist Schöpfer eines Codes? Ist immer der, der es entwickelt. Der Schutz entsteht automatisch, man muss das nirgends registrieren, also mit der Entwicklung ist es geschützt. Das muss aber ein Mensch sein, das heißt, irgendwas vom Computer erzeugtes ist nicht geschützt und aktuell ist die Abgrenzung zu künstlicher Intelligenz diesbezüglich, was gerade das Urheberrecht betrifft, die Schöpfung, sehr, sehr aktuell. Wer hat jetzt die Rechte als Schöpfer eines Codes? Der Codeschöpfer, der Urheber, hat das ausschließliche, exklusive Verwertungsrecht. Das beinhaltet Vervielfältigung, Verarbeitung, Verbreitung, Persönlichkeitsrechte. Mit den Persönlichkeitsrechten ist gemeint, dass die Anerkennung der Urheberschaft gewahrt ist, dass man Schutz vor Entstellung des eigenen Werks hat und eben auch die Wertschätzung. Wenn man jetzt an Dritte irgendeine Erlaubnis geben möchte, diesen Code zu nutzen, dann gibt man eine Lizenz. Also grundsätzlich kann man sagen, Lizenz ist was Positives, weil man damit ja eine Erlaubnis erhält. Wie ist es nun, wenn man Arbeitsergebnisse im Rahmen eines Projekts macht, sei es jetzt angestellt oder selbstständig? Grundsätzlich ist per Gesetz vorgesehen, dass die Arbeitsergebnisse dem Arbeitgeber gehören. Bei freien Dienstnehmern oder Freelancern ist das allerdings nicht so. Hier braucht es eine klare Regelung zum geistigen Eigentum. Jetzt kurze Frage in die Runde. Wie ist es in der Praxis so? Wird das grundsätzlich gemacht? Kann mir da jemand ein paar Infos geben? Hat jemand, bitte? Okay, alles klar. Ja. Okay.
Niemand wusste genau, was man machen soll und wir meinten halt, naja.
Aber die Rechte wurden übertragen im Endeffekt. Ja, okay. Also wenn man jetzt vergleicht, angestellt, selbstständig. Urheber ist klar, das ist immer der Autor des Codes. Die Nutzungsrechte gehen laut österreichischem Urheberrechtsgesetz § 40 BGND automatisch an den Arbeitgeber über. Also das sind die Werknutzungsrechte. Und in Österreich im Vergleich zu Deutschland ist auch noch ein Unterschied. Der Arbeitgeber hat auch das Recht der Urheberbezeichnung und er kann auch verändern. In Deutschland ist die Regelung etwas anders. Da geht es um die materielle Verwertung. Beim freien Dienstnehmer ist es so, in der Regel gibt es immer diese Work-for-Hire-Klauseln und hier ist meistens geregelt, dass eben alle Rechte übergehen, aber da komme ich noch später dazu, man kann alles regeln, man kann alles vertraglich auch anders machen. Normalerweise ist es so, dass diese Regelungen im Arbeitsvertrag sind. Wenn man jetzt selbstständig ist, dann braucht es einen eigenen Vertrag. Wäre sinnvoll, also wenn man keinen macht, dann bleibt man nach wie vor einfach der Urheber und hat alle exklusiven Verwertungsrechte. Man sollte immer auch im Arbeitsvertrag oder egal, auch wenn man selbstständig ist, diese Standardklauseln in den Verträgen lesen, sehr empfehlenswert. Und vor allem, wenn man jetzt selbstständig ist und man hat vor, etwas zu veröffentlichen, wenn man so begeistert ist, unbedingt Rücksprache halten, weil man kann sich damit ein paar Probleme einhandeln. Das ist nur ein kurzer Überblick über die gesetzliche Regelung. Da sehen Sie, in Österreich steht eindeutig unbeschränktes Wertnutzungsrecht und in Deutschland geht es um die vermögensrechtlichen Befugnisse, die ausschließlich dem Arbeitgeber zustehen. Das betrifft, wenn man angestellt ist. Was ist jetzt lizenzrechtlich, die Lizenzfragen? Es geht ja sehr häufig darum, wenn jemand FOSS-Beiträge macht, FOSS-Entwicklungen macht, dann kommt man unweigerlich mit Copyleft-Lizenzen in Berührung. Die strengen Copyleft-Lizenzen oder ein bisschen beschränkteren wie die LGPL und natürlich auch die Permissive-Lizenzen wie die BSD und dann die Kombination mit proprietären Lizenzen oder auch, ob Lizenzen kompatibel sind. Hier gibt es die Risiken. Man sollte das im Vorfeld immer klären, weil es zu Lizenzverletzungen kommen kann und auch eventuell Unternehmensrichtlinien, man in Konflikt ist mit Richtlinien intern, wenn man diese zum Beispiel nicht kennt. Bei der FOSS-Lizenzierung im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ist es immer sinnvoll, die Erlaubnis vom Arbeitgeber einzufordern, und zwar schriftlich. Da gibt es auch Vorlagen dazu, also für einzelne Erlaubnis oder eher generelle. Da kann man auch viele Missverständnisse und Konflikte vermeiden. Die Empfehlung ist eben Lizenzprüfung vor der Nutzung. Welche Lizenz ist es? Kann ich die nehmen? Ja, nein. Und ob es eine Policy gibt, die Richtlinien zu FOSS-Beiträgen regelt. Vertragsrecht. Ich habe ja vorher die Arbeitsverträge und Werkverträge angesprochen. Worauf Sie achten sollten bei vertraglichen Inhalten. Ganz wichtig ist die Leistungserbringung und Aufgabendefinition. Das ist etwas, was häufig übersehen wird, weil da entscheidet sich, was ist der Umfang des Vertrages. Dann natürlich geht es um die Vergütung, geht es um einen Fixbetrag, Überstunden, Stundensatz, Vorschüsse und so weiter. Und die geistigen Eigentumsrechte, sogenannte Intellectual Property Rights. Es ist immer eigene Passage, dann der Umfang der Nutzungsrechte, ist es ein Komplettabtritt der Rechte oder nur Teile davon? Also Sie können das, vor allem wenn Sie selbstständig sind, als Freelancer tätig sind, auch nicht so hinnehmen, wenn Sie das nicht wollen, sondern einfach auch sagen, ich möchte zum Beispiel nur einen Teilabtritt oder nur auf eine bestimmte Dauer. Was passiert mit den FOSS-Beiträgen? Wie ist damit umzugehen? Geheimhaltungsvereinbarungen haben sicher einige von Ihnen schon unterschrieben. Da geht es um vertrauliche Informationen, wie lange man das vertraulich behalten soll, der Umfang, da komme ich noch näher dazu. Dann Konkurrenzklauseln. Also Konkurrenzklausel besagt, dass Sie im gleichen Arbeitsfeld oder Geschäftsfeld nicht woanders tätig sein dürfen, also je nachdem, wie es formuliert ist. Da gibt es auch eine gewisse Grenze, man darf das nicht mehr als ein Jahr haben, aber diese Klauseln sind sehr üblich in Arbeitsverträgen, dürfen aber nicht so formuliert sein, dass sie einfach die weitere Tätigkeit total behindern, aber sie kommen immer vor. natürlich auch die Haftungen, was passiert bei Sicherheitslücken, bei Bugs, gibt es Haftungsbegrenzungen, wer haftet. Kündigungsfristen, auch ein ganz wichtiger Punkt, was passiert, wenn Projekte nicht abgeschlossen sind. Und auch Sonstiges. Gibt es Ansprechpartner? Wer ist verantwortlich? Reporting-Systeme? Was sind die Code-Standards, Lizenzen, Testverfahren? Gibt es Zugänge zu Server, Infrastruktur und so weiter? Also das ist einmal so die, was im Vertrag geregelt werden kann oder sollte. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für Rechteübertragung, die sehr weit ist, also die alle Rechte überträgt. Da gibt es auch keine Fristen oder dergleiches drinnen. Für die Praxis empfehle ich, dass man erstens liest, bevor man was unterschreibt, auch wenn es klein geschrieben ist, dass man es in Ruhe durchliest und vor allem, gerade wenn man unter Zeitdruck gebracht wird, was nicht selten vorkommt, man bekommt irgendeinen Vertrag hingelegt, der bitte unterschreibt, sondern sich, gerade wenn jemand Zeitdruck macht, sich erst recht Bedenkzeit geben. Bei Unklarheiten immer Fragen stellen und wenn es nur immer unklar ist, wieder Fragen stellen und wieder Fragen stellen. Das darf Ihnen einfach nicht zu blöd werden. Kleingedruckt, das habe ich schon vorher gesagt, lesen. Vor allem die API-Klauseln lesen, das ist ganz wichtig. Und was ich immer gern hinweise, Verträge sind halt einfach so in Stein gemeißelt. Das ist immer verhandelbar. Es ist ähnlich wie beim Code, wenn der nicht passt, wenn der nicht gefällt, dann ändert man das einfach ab. Vertrag kommt von Vertragen. Hier gibt es eine Übersicht über die verschiedenen Verträge, auf die Sie stoßen könnten, wenn Sie mit FOSS zu tun haben. Ich habe ja schon angesprochen, die Arbeitsverträge, wo es darum geht, welche Rechte gehören wem. Werkvertrag geht es ebenfalls um die Lizenz, also um die Lizenzwahl, Nutzungsrechte und wem gehören die Rechte. Für Geheimhaltungsvereinbarung geht es darum, dass man nicht absichtlich oder unabsichtlich in dem Fall FOSS veröffentlicht, wo es vielleicht ein Geschäftsgeheimnis dahinter steckt. Dann können Sie vielleicht mit Lizenzverträgen in irgendeiner Form zu tun haben. Weitere Verträge gibt es, die Beteiligungs-, Kooperationsverträge, wer darf was beitragen, wer erhält welche Rechte oder die Software-Lieferverträge, Kaufverträge. Die weiteren Verträge sind meistens Verträge, so Contributor License Agreement und Service Level Agreements betreffen hauptsächlich oft den Arbeitgeber, aber wenn Sie selbstständig sind, kann das natürlich auch bei Ihnen vorkommen. Das ist sozusagen ein Überblick, was gibt es für Verträge, es gibt noch viel mehr, man kann ja alle möglichen Verträge machen mit verschiedenen Bezeichnungen. Geheimhaltungsfragen, worum geht es da? Grundsätzlich ist die Ausgangsbasis, dass unternehmensinterne Informationen gegenüber der Open-Source-Thematik steht. Es geht darum, vertrauliche Unternehmenssoftware oder nicht offen gelebte Geschäftsgeheimnisse, dass das eben vertraulich bleibt und dass Unternehmensgeheimnisse nicht versehentlich als FOSS veröffentlicht werden. Das ist dann der Fall, wenn es zum Beispiel Mangel der Informationen gibt, keine Vorgaben, keine Richtlinien, wie mit FOSS-Beiträgen umzugehen ist, wenn einfach Klarheit und Kommunikation fehlt. Was man machen kann im Schulen, dass es auch intern klare Regelungen gibt, die Kommunikation auch gut ist, die Genehmigungsprozesse. Und bei Unklarheiten immer Fragen stellen und was Sie sich auch immer fragen sollten ist, was wollen Sie selbst, wenn Sie Code entwickeln als Urheber? Damit Sie der Innenschau haben, was will ich überhaupt mit meinem Code, was soll mit dieser Software passieren? Beim Arbeitsvertrag sind diese Geheimhaltungspflichten in der Regel auch im Dienstvertrag geregelt. Da haben Sie dann auch das Thema mit den nachwirkenden Geheimhaltungspflichten, wenn Sie wechseln. Also wie lange gilt es noch, dass Sie Dinge, die Sie natürlich durch Ihre Tätigkeit vertraulich mitbekommen haben, dass das geheim zu behalten ist. Da ist die Interessensabwägung zwischen Geschäftsgeheimnis und der beruflichen Entfaltung und der Möglichkeit, sein Know-how eben weiterzubilden oder, wenn man das konkurrenzierend einsetzen möchte, das muss man sich konkret anschauen. Also kommt natürlich auch vor, dass es Menschen gibt, die in Firmen arbeiten, sich sehr viel Know-how aneignen und dann zur Konkurrenz gehen, was natürlich, wo sie sehr viel Informationen mitnehmen, aber es lässt sich gar nicht vermeiden. Aber es kommt immer darauf an, was ist die eigene Einstellung und Ausgangsbasis. Das heißt, hier geht es auch darum, Geheimhaltungspflichten und die Konkurrenz, das Konkurrenzverbot, wie sich das, wie das zueinander steht. Beim Werkvertrag, also wenn Sie eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnen, dann, ich habe in meinem Leben extrem viele Geheimhaltungsvereinbarungen angeschaut. Und es kommt hin und wieder vor, ich will nicht sagen, nicht oft, aber schon, dass dort geistige Eigentumsregelungen drinnen sind, die aber dort nichts verloren haben. Das heißt, lesen Sie wirklich Geheimhaltungsvereinbarung genau. Das kann irgendwie in so einem kleinen Zusatz sein, es reicht ein Satz, wo man alle Rechte überträgt. Ich würde unbedingt diese Themen rausstreichen, einen eigenen Vertrag dazu machen. Es hat in einem NDE nichts zu suchen, aus meiner Sicht. Wenn es eine FOS-Policy macht dann Sinn, was ist das überhaupt? Und zwar geht es da um interne Regelungen für den Umgang mit FOS, mit dem Ziel, dass man eben Rechtssicherheit hat, dass man Konflikte vermeidet, dass man die Qualität auch sichert und dass der Inhalt ist, wer darf beitragen, welche Lizenzen sind erlaubt, Genehmigungsprozesse, wie schauen die aus, Verantwortlichkeiten. Oft ist es nicht gegeben, dass irgendwie klar ist, aha, wer ist wo wie zuständig, an wen kann ich mich wenden, wer gibt überhaupt frei und natürlich Schulungen. Denn FOS-Policies schaffen grundsätzlich Klarheit, die müssen halt auch einmal erstellt werden. Das ist nochmal eine kurze Zusammenfassung über die FOS-Policies. Eben rechtliche Unsicherheiten werden minimiert. Es klärt die Urhebernutzungsrechte der Mitarbeiter, definiert die erlaubten Lizenzen, regelt die Genehmigungsprozesse vor Veröffentlichung, verhindert auch Geheimnisverletzungen oder Lizenzverstöße. Es gibt einheitliche Regeln, die Missverständnisse zwischen Entwicklern und Unternehmen verhindern, also vermeidet Konflikte. Standardisierte Prozesse für saubere Prüfungen, Haftungsrisiken sind darin grundsätzlich abgebildet, weil es normalerweise in FOS-Policies gibt es eben einen Genehmigungslauf, wer wofür zuständig ist, welche Beiträge, Qualität der Beiträge, wie können die sichergestellt werden, wie sind die Code-Standards, wie schaut es mit der Dokumentation und Testing aus, Review-Freigabeprozesse, wie schaut es mit fehlerhaften Codes aus, was passiert dann, wer macht was, wie wann. Es bietet einfach Transparenz und Nachvollziehbarkeit und unterstützt natürlich, dass die Entwickler ohne rechtliche Bedenken beitragen können. Steigert damit auch die Motivation und Zufriedenheit durch das, dass es mehr Sicherheit gibt. Da würde mich auch interessieren, eine Frage hier ins Publikum. Hat jemand in seinen bisherigen Erlebnissen mit Unternehmen oder mit Projekten das Gefühl gehabt, dass es wirklich alles sehr gut geklärt war und klar war, die ganzen rechtlichen Themen? Nur zwei. Okay. Der Rest hat keine guten Erfahrungen gemacht. Kann ich das daraus schließen? So lala, okay. Das kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich so ist, ja. Für die Praxis ist einmal wichtig, dass es klare Urheber- und Nutzungsrechte gibt. Wer erhält welche Rechte? Das vermeidet den Streit über das Eigentum am Code. Aus meiner Sicht eines der wichtigsten Punkte, weil wenn jemand sich so viel Zeit nimmt für FOS-Entwicklungen und da beiträgt und dann irgendwie kommt diese Software irgendwo hin und keiner weiß, was eigentlich damit passiert oder jemand holt sich's, ich glaube, das mag niemand so gern, darum ist es immer gut, wenn man Klarheit hat. Die vertraglichen Regelungen eindeutig gestalten, Arbeitsverträge, Werkverträge, Rechteübertragungen und Lizenzen klar festlegen. Das verhindert auch Unsicherheit bei Mitarbeitern und Auftraggebern. Dass es Lizenzklarheit gibt vor der Nutzung oder Veröffentlichung prüfen, welche Lizenzen sind erlaubt. Verhindert unbeabsichtigte Lizenzverstöße. Geheimhaltung und Compliance, was ich schon vorher gesagt habe, welche Informationen dürfen veröffentlicht werden. Und das schützt eben Kundeninformationen und Unternehmensgeheimnisse. Und ein wichtiger Punkt aus meiner Sicht, der vielleicht manchmal ein bisschen untergeht, Ich sage Ihnen nachher noch ein konkretes Beispiel, und zwar geht es darum, dass man einfach proaktiv kommuniziert und dass es einen guten Freigabeprozess gibt. Wann was wie veröffentlicht werden darf, weil das kann zu Frustration und zu Unsicherheit führen, und wenn man das vermeidet, fördert das die Motivation und die Innovation, weil man sich hier um diese Themen dann keine Gedanken mehr machen muss. Weil irgendwie, selbst wenn Sie als Entwickler vielleicht damit überhaupt nichts zu tun haben und es auch nicht Ihr Bereich ist und Sie gar nicht interessiert, weil rechtlich und mühsam, was oft mit Recht verbunden wird, dann ist es trotzdem so, dass Sie in irgendeiner Form wahrscheinlich damit einmal in Berührung kommen und vielleicht froh sind, wenn es dann einmal ein paar Regelungen gegeben hat oder wo Sie vielleicht doch die Klauseln gelesen haben. Und ein ganz wichtiges Thema ist das Zwischenmenschliche. Man kann regeln, was man möchte, aber man arbeitet ja auch zusammen und vieles läuft schriftlich ab. Und wo gehobelt wird, so heißt es so schön, fallen ja Späne. Und das ist auch gut so, denn dadurch entwickeln wir uns weiter. Aber bei Unstimmigkeiten, bei Konflikten sollte man als idealerweise am besten mal das direkt klären und Fragen stellen. Und wenn das Gespräch aber noch nicht geht, dann kann man sich Außenstehende zur Hilfe holen. Da gibt es eben Gesprächsmoderation oder Mediation oder außergerichtliche Lösungen. Und man sollte unbedingt den Gerichtsweg meiden. Ich habe einen ganz aktuellen Fall, da geht es um ein FOS-Projekt. Und die sind so in Konflikt geraten, dass das Projekt da im Grunde davon ein bisschen abhängt. Das heißt, die sind gerade nicht in der Lage, miteinander zu kommunizieren. Und da braucht es jetzt ein bisschen Zeit, um auch wieder das Gespräch zu ermöglichen. Und man sieht, dieses Zwischenmenschliche ist aus meiner Sicht das Wichtigste überhaupt. Man kann auch, wenn man GitHub schreibt, die Art und Weise, wie man schreibt, das spielt alles eine Rolle. Und wie das dann beim anderen ankommt. Weil zur Erinnerung, es gibt ja, wenn wir unsere Kommunikation miteinander anschauen, dann haben wir die Worte und das, was wir so, den Inhalt, den wir so ausdrücken, dann sind wir mit 1/8%, könnte man sagen, ist das, was wir bewusst wahrnehmen. Aber das, was den Großteil ausmacht und wir gar nicht wahrnehmen, ist das Unbewusste und das den viel größeren Bereich ausmacht. Und deswegen, wenn es einmal nicht so klappt, sage ich mal, mit jemandem, dann können Sie sich daran erinnern, dass vielleicht bei demjenigen oder bei derjenigen irgendwas ist, was gerade einfach Sie nicht wissen und dementsprechend sich an die 7/8 erinnern, die Sie einfach nicht wissen. Das heißt, miteinander reden bei Unklarheiten ist immer von Vorteil und nicht nur schriftlich, weil mir ist bewusst, gerade in diesem Bereich ist sehr viel schriftlich, auch auf Englisch. Ich habe meine Mediation auf Englisch gehabt. Das ist ein Riesenunterschied von der Ausdrucksweise, von den Emotionen, wie das wirkt. Und das wird vermutlich auch in diesen ganzen Räumen sein, wo kommuniziert wird. Es ist einfach was anderes und hat Vorteile und hat aber auch gewisse Nachteile. Das heißt, miteinander reden und auch zuhören, was der andere so sagt und was er vielleicht meinen könnte, kann Wunder wirken. Ist Ihnen dieses Thema mit der Kommunikation, ist es Ihnen bekannt? Ist eh bekannt, ja. Ist es im Alltag oft im Bewusstsein, dass das so ist? Ja und nein, ja. Ich finde einfach das macht das Ganze so schön, wenn man einfach immer auch durch den Umgang mit anderen Menschen sehr viel lernen kann, auch bei sich selber. Ja, ich bin jetzt da schneller als gedacht. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, da haben Sie meine Kontaktdaten, Sie bekommen eh die Folien zum Runterladen. Ja, und bedanke mich für das Zuhören. Hat jetzt nur irgendjemand Fragen?
Software, die ich zu Hause in meiner Freizeit auf meinem eigenen Rechner entwickle, da auch wenn ich Angestellter bin, habe ich dann nach Arbeitsrecht das volle Verwertungsrecht für mich selber, oder?
Wenn Sie das, wenn das abgetrennt ist von Ihrem Arbeitsbereich, natürlich, ja. Sie sind der Schöpfer und es gehört Ihnen, ja.
Okay, auch auf dem Gebiet des Arbeitgebers sozusagen, wo ich tätig bin.
Dort müssten Sie aus meiner Sicht schon klären, was ist denn grundsätzlich mit Ihrem Arbeitgeber vereinbart? Welcher Bereich ist abgedeckt, was Sie entwickeln und welcher Bereich gehört da nicht rein? Also zur Sicherheit wäre es gut wahrscheinlich, wenn Sie das klären, aber wenn das ohnehin klar ist mit Ihrem Arbeitgeber und da gutes Einvernehmen gibt, dann brauchen Sie es auch nicht machen. Es ist immer so eine Gespürsache, denke ich mal. Wie ist auch die Situation mit dem Arbeitgeber, das Verhältnis? Hat es schon mehr Thema gegeben? Aber wenn was unklar ist, macht es immer Sinn, es zu regeln.
Ja, ich hätte eine sehr generelle Frage, was denn genau der Gegenstand des Urheberrechts ist oder was sich da genau schützen lässt, weil es sind ja im Prinzip nur Texte oder Code oder gerade mit der Frage, okay, ist das nicht genau nachvollziehbar, was da das Produkt ist, was da generiert wurde, was sich schützen lässt?
Also das Urheberrecht regelt ganz eigenständig Computerprogramme, das heißt, es wird verglichen wie mit Literatur, die geschützt ist, und jeder Code, der entwickelt wird, ist automatisch vom Urheberrecht, also im Sinne ist gleich Literatur, ist urheberrechtlich geschützt, ist sozusagen eine Schöpfung, die entsteht. Das heißt, wenn Sie einen Code schreiben, dann brauchen Sie niemandem irgendwas sagen, sondern der ist mit dem Zeitpunkt, wo Sie das schreiben, haben Sie das urheberrechtlich geschützt. Die Frage, was danach passiert mit dem, okay, was macht man jetzt mit diesem Code, wem gibt man das, wie regelt man das, das ist ein ganz eigenes Kapitel, aber Sie bleiben immer der Urheber. Und das kann Ihnen auch der Arbeitgeber nicht wegnehmen. Aber in Österreich zum Beispiel kann der Arbeitgeber allerdings die Urheberbezeichnung für sich in Anspruch nehmen dann. Das ist der Unterschied zu Deutschland. Ist die Frage beantwortet? Also, und was die KI betrifft, wie gesagt, das ist ganz, es ist ziemlich neu, weil die Frage ist, ob diese Prompts und so, was haben das für einen urheberrechtlichen Charakter oder Wert, ist das ja eine Schöpfung bereits? Also, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Diskussionen darüber im Moment. Wann, wo, wie abgrenzen, wo ist der Schöpfungsfaktor erreicht? Also, das muss man sich immer konkret anschauen. Aber KI ist definitiv ein Riesenthema, ja. Aber nur kurz noch, aber wenn Sie was entwickeln, dann bleiben Sie der Urheber, das muss Ihnen immer bewusst sein. Ja. Was Sie dann mit den Rechten machen, das entscheiden Sie dann selbst auch.
Vielleicht auch nochmal anschließend, die Urheberbezeichnung, selbst wenn man in der Freizeit was entwickelt, kann der Arbeitgeber die Urheberbezeichnung in Anspruch nehmen oder arbeitsrechtlich?
Nur wenn das im Rahmen eines Projekts vom Arbeitgeber ist, wo das da hineingehört. Also deswegen macht es ja auch Sinn, also wenn Sie, ich weiß nicht, wie normalerweise gibt es klassische Arbeitsverträge, da ist ganz allgemein irgendwas beschrieben, aber Sie haben ja dann vermutlich immer einzelne Projekte und vermutlich werden Sie da auch irgendwas, Projektzuteilungen, irgendwas machen, oder? Oder bekommen vermutlich mal. Und da ist es wichtig, bei diesen Abschnitten zu schauen, okay, was ist da genau formuliert, wie ist das bezeichnet? Ist das, was ich in meiner Freizeit mache, fällt es da rein, ja oder nein? Weil wenn es rein fällt, theoretisch hat der Arbeitgeber das Recht, ja. Rein vom Gesetz her. Aber wenn das was Eigenes ist, was aber so ein bisschen abseits ist, also das Rechtliche müssen Sie sich so vorstellen, das ist eigentlich gewisserweise wie Detektivarbeit. Also es gibt immer Lücken und Unmengen an Lücken und die kann man sich zunutze machen. Man kann auch rechtlich ganz, ganz viel verschieden regeln. Es ist überhaupt nichts, es ist einfach so, sondern es kommt immer darauf an, wie man es macht. Man kann ich sage es bewusst so, man kann Formulierungen so machen, dass sie das Gleiche aussagen, aber komplett anders wirken. also bei Vertragsverhandlungen sehr empfehlenswert, dass man auch immer berücksichtigt, was möchte ich selbst, und dann kommt es um die Formulierung, weil manchmal spießt sich an gewissen Wörtern, aber nimmt man andere Wörter, dann passt es wieder. Es ist halt ein bisschen, nach jahrelanger Erfahrung weiß man natürlich da auch, was man da auch machen kann, nicht? Aber es ist wie wenn Sie entwickeln und Codes schreiben, haben Sie ja Unmengen an Möglichkeiten auch, und das ist beim Rechtlichen im Grunde, es ist einfach eine andere Sprache, aber de facto sehr vielseitig.
Ich würde vielleicht auf die zwei Fragen zuerst antworten und dann meine Frage noch stellen. In meiner Erfahrung, Open-Source-Entwicklung in der Freizeit zu machen, im selben Themengebiet wie das, was man bei seinem Arbeitgeber macht, ist bestimmt möglich, wenn man das ganz fein klärt. Ich würde aber einfach empfehlen, andere Software zu entwickeln wie die auf Arbeit, weil das ist ein Fass ohne Boden. Mhm. Dann sagt der Arbeitgeber, man hat Wissen genutzt, was man in der Arbeitszeit erlangt hat. Oder es gibt dann Konkurrenzklauseln, die greifen, weil etwas, was man in seiner Freizeit entwickelt hat, benutzt jemand anders wirtschaftlich, um dem Arbeitgeber zu schaden. Also es ist, würde ich meiner Meinung nach einfach lieber andere Software machen in der freien Zeit. Aber zu dem Urheberrecht, es ist ja in anderen Fällen des Urheberrechts wohl so, dass es auch den Begriff der Schöpfungshöhe gibt. Also wenn ich ein Programm schreibe, das gleich ist aller anderen Programme, dann bin ich zwar der Urheber, aber das ist eine Frage an Sie, mein Verständnis wäre, wenn es die Schöpfungshöhe nicht erreicht, also wenn ich nichts Neues geschaffen habe, dann könnte mir ja auch ohne Probleme das Urheberrecht abgesprochen werden, weil ich, aber bei anderen Kunst, also im Begriff der Kunst allgemein gibt es das ja. Wenn ich, also, oder ich habe eingeschränkte Nutzung, oder warum wäre das bei Software nicht so? Wenn ich jetzt genau das Gleiche nochmal programmiere, ist ja die Schöpfungshöhe null.
Also, nochmal zu dem, was Sie vorher gesagt haben, möchte ich nur kurz ergänzen, Sie haben vollkommen recht, dass man eigentlich eine andere Software entwickeln sollte, weil man eben das Know-how nutzt und das immer zum Thema kommt. Also da bin ich absolut eher Ihrer Meinung. Was die Schöpfungshöhe betrifft, es ist ja häufig so, dass Menschen unabhängig von verschiedenen Orten auch Ähnliches entwickeln, aber dennoch sind sie beide gleich Schöpfer. Die Frage, die sich dann ergibt, ist vielmehr, okay, wer kann jetzt nachweisen, wer zuerst war? Deswegen macht es immer Sinn, dass man weiß, oder dass man seine ganze, diesen Akt bis zu diesem Schöpfungsgrad sozusagen, dass man das für sich klar dokumentiert hat. Wenn zum Beispiel der eine sitzt dort und der eine sitzt da und wissen voneinander nicht, dass sie im Grunde das Gleiche entwickeln oder dasselbe entwickeln oder aber dennoch wird es wahrscheinlich immer wieder Unterschiede geben. Aber beide sind Schöpfer. Also man kann ihnen eine Urheberschaft rein vom, wie kann man ihnen nicht absprechen. Aber die Schöpfungshöhe, das ist natürlich, man kann immer diskutieren darüber. Aber wenn ich jetzt beim Code, ich kann mir fast nicht vorstellen, so, wenn ich immer so Code so anschaue und nur mein Verständnis zu Codes, dann hat es für mich automatisch immer irgendeine Schöpfungshöhe, weil da ist ja schon, das ist ja nicht nur ein Satz oder so ein Abschnitt.
Meine Frage zielt, ich präzisiere nochmal, vielleicht eher auf die rechtlichen Streitigkeiten, die sich für den Erstschöpfer ergeben. Also wenn ich ein Stück Software geschrieben habe und jemand anders kommt und die zum Beispiel unter einer bestimmten Lizenz veröffentlichen und jemand anders kommt und sagt, ich habe sie leicht anders geschrieben, aber komplett selber gemacht und zum Beispiel auf eine deutlich permissivere Lizenz, können sich als Erstschöpfer sagen, so, nee, Schöpfungshöhe ist null, das ist das Gleiche, was ich mache und deswegen mache ich jetzt Urheberrechtsklagen. Mhm. Was macht man damit?
Oder? Also ich würde in so einem Fall, man kann jetzt nicht sagen, Schöpfungshöhe ist null, weil wenn der andere das tatsächlich komplett unabhängig entwickelt hat, dann hat er das ja auch in der Zeit geschöpft. Das heißt, ist Urheber. Die Frage ist vielmehr, was ich vorher angesprochen habe, wie kann man es nachweisen, dass man zuerst dran war? Und das geht, indem man alles, was man, wenn man beginnt damit, das auch klar nachvollziehbar hat, weil dann kann man das sehr wohl nachvollziehen, aha, ich habe schon 1999 begonnen damit und da habe ich schon einen Code geschrieben und so weiter, das lässt sich alles nachweisen. Aber es ist natürlich immer ein Diskussionspunkt, überhaupt keine Frage. Ja. Aber ich würde generell weil ich vorher Gerichtsweg auch gemeint habe, ich würde Gerichte prinzipiell meiden, weil sie, es ist eine Variante, überhaupt keine Frage, aber im Endeffekt entscheidet ein Dritter und es ist unglaublich viel Zeit intensiv, Energie, die da hineinfließt und Kosten, die da hineinfließen. Also es wäre geschickter, man löst es wirklich außergerichtlich. Manchmal lässt sich vielleicht nicht vermeiden. Es gibt ja viele Unternehmen, die klagen, größere Unternehmen, das ist eh gang und gäbe, die können sich es auch leisten, sie können sich auch die Anwälte leisten. Also da fließt ja wirklich viel, viel Geld hinein. Unmengen. Und da könnte man schon wahrscheinlich, keine Ahnung, wie viele tolle Softwareprojekte finanzieren gleichzeitig mit dem.
Die bisherigen Fragen sind ja gegangen in Richtung Rechte und Möglichkeiten, die man durch die Software hat. Ich würde das gerne auch ein bisschen in die Richtung der Verpflichtungen, die sich daraus ergeben, drehen jetzt. Haben Sie schon Erfahrungen im Bereich zum Beispiel Cyber Resilience Act oder der anderen EU-Gesetzgebungen, die jetzt kommen, bezüglich der Gewährleistungspflichten bzw. der Sicherheitspflichten, die dann daraus entstehen können?
Das ist auch ganz frisch, das mit dem Cyber Resilience Act. Da bin ich gerade noch dabei, da einzutauchen, weil es auch ganz aktuell ist und vorher auch wieder viele Diskussionen. Immer wenn was Neues Rechtliches geschaffen wird, also oder irgendwie da eine Verordnung kommt oder eine Richtlinie von der EU, dann passiert meistens Unmengen an Diskussionen und Analysen und es ist so oder so zu verstehen. Und im Endeffekt ist da nur immer kein Ergebnis da, weil man kann in der Regel, so beim Rechtlichen ist es oft so, da will sich dann keiner festlegen, darum haben Sie sicher schon gehört, es kommt darauf an. Und das hat einen Grund, weil man so und so lesen kann, tatsächlich. Wenn es aber Gerichtsentscheidungen gibt, dann, das ist immer sehr beliebt, weil dann kann man sich auf die zurückziehen und sagen, ja, das Gericht hat das und das entschieden und hat es so und so ausgelegt. Und da gibt es ja de facto noch nichts. Und jetzt ist es im Grunde eine theoretische, wissenschaftliche Diskussion, wie was wie zu auszulegen ist. Das war bei der DSGVO genau das Gleiche. Und wenn man jetzt die DSGVO im Nachhinein sich anschaut, also kein Kommentar, also es ist immer das Gleiche, wenn was Neues kommt. Also es ist ein großer Aufruhr, ein großer Trend auch, muss man sagen. Und dann entsteht auch bei vielen, ja, was soll ich jetzt machen und so weiter. Man sollte einfach einmal ein bisschen beobachten und schauen, ist es wirklich immer so heiß gekocht wie gegessen? Oder hast du es umgekehrt? Ich glaube, gegessen wie gekocht, ich weiß es nicht. Aber Sie wissen, was ich meine. Also ich bin schon lange im rechtlichen Bereich tätig und habe da einen komplett anderen Zugang mittlerweile. Und ich beobachte es und wenn dann irgendwas Neues daherkommt, dann schaue ich mir das an und dann warte ich mal. Weil alles andere ist einfach für mich Zeitverschwendung, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist wie da gibt es diese Analysen und diese Sichtweisen und der hat diese Sichtweisen und der Experte und jener Experte. Und ich denke mir, ja, aber im Endeffekt, wenn ich es selber lese, kann ich es nur immer anders sehen. Also das Rechtliche ist sehr dehnbar und das hat auch, das kann ich Ihnen mitgeben, das ist auch ein Vorteil, wenn es sehr dehnbar ist, weil man kann es so oder so betrachten, man kann Sachen so oder so interpretieren, selbst wenn es bereits Gerichtsentscheidungen gibt oder gerade wenn es Gerichtsentscheidungen gibt. Also ich habe viele Situationen in meinem Leben schon gehabt, wo ich bin dann bei der Detektivsuche, das ist eher so mein Lieblingsfach, was das Rechtliche betrifft, ich suche lieber gern die Lücken. Und die findet man immer, selbst wenn etwas angeblich in Stein gemeißelt ist. Aber das macht es gerade so richtig interessant. So wie beim Code schreiben, denke ich mir mal, oder? Also wahrscheinlich jemand, der Code entwickelt, und ich habe höchsten Respekt vor allen, die Code entwickeln, und ich denke, wow, das ist ganz schön anspruchsvoll. Und dass man sich das da so hinsetzt und so genau, das muss man wirklich sehr genau machen und das dann auch frei zur Verfügung stellt. Also ich verwende 20 Jahre Linux und ich denke mir, wow, was es da für tolle Software gibt. Und ich bin eine reine Anwenderin, also und da denke ich mir, das gäbe es nicht, wenn es nicht so viele Entwickler gäbe, die das aus Enthusiasmus machen. So gibt es genauso die rechtlichen Leute, die das auch aus Enthusiasmus machen. Sie haben eine Frage gehabt, oder?
Ist, glaube ich, beantwortet, weil Urheber ist man nur vom Text und nicht von der Funktion, oder?
Richtig, weil das ist dann, genau. Das geht dann in den Patentbereich, also das ist wieder ein eigenes Kapitel, ja. Ja. Sie haben noch eine Frage.
Inwieweit, also wenn ich zum Beispiel jetzt Erkenntnisse aus Reverse Engineering von fremder Software bekomme, ist das erstens erlaubt und zweitens, wenn ich das nutze, um dann eigene Software zu schreiben, inwieweit bin ich dann Eigentümer dieses Werkes sozusagen oder dieser Software?
Was glauben Sie? Ich würde mal sagen, es kommt drauf an. Also grundsätzlich würde ich sagen, also eher nein, wenn man es jetzt einfach so direkt fragt, klar. Aber wie gesagt, in diesen Bereichen ist es so schwer abzugrenzen, okay, wer hat wann, wo, wie, mit was gestartet. Und also es kann dann niemand monitoren, es ist vollkommen unmöglich. Ich denke mal, da gibt es einen besseren Ansatz dazu. Und zwar, was kann man damit gut leben? Ist es von der eigenen Einstellung her passend für einen? Das ist ganz wichtig, aus meiner Sicht zunehmend in unserer Zeit, dass man sich selbst die Frage stellt, ist es stimmig für mich überhaupt, dass ich das mache oder nicht? Was möchte ich damit erreichen oder machen? Und ich denke mal, es gibt auch noch einen Spruch, wer zu viele Fragen stellt, bekommt zu viele Antworten. Also ich möchte Ihnen nur mitgeben mit dem Rechtlichen, erstens ist es nicht so, viele glauben, das ist eine Paragraphenreiterei, aber das ist es nicht. Also ich habe es nie so empfunden. Es ist sehr flexibel und Sie können damit stark jonglieren, wenn Sie wissen, wie Sie es machen und wenn Sie dieses Zwischenmenschliche mit einbauen, dann erreichen Sie Dinge, die Sie vorher gar nicht glauben, dass Sie das erreichen. Also das ist etwas, was ich unglaublich gern mache, weil es gibt Sachen, wo mir gesagt wurde, das kann ich vergessen rechtlich, aber dann muss man das Zwischenmenschliche mit einbeziehen und das Rechtliche kombinieren und dann ist es gegangen. Also ich möchte Ihnen damit nur mitgeben, man hat eine gewisse Sicht auf das Rechtliche, wenn man nicht in dem Thema drinnen ist, in der Branche. Das ist auch klar, so wie ich eine Sicht auf Programmieren habe, weil ich in Wahrheit keine Ahnung habe von Programmieren. Vielleicht, ja, ich habe einmal Linux vom Scratch, habe ich das mal gemacht, aber das ist schon länger her und das war für mich mega aufwendig und anstrengend. Aber ich habe zumindest ein Gefühl dafür bekommen, was das bedeutet. Und im Endeffekt geht es darum, dass man immer wieder Sachen aus der oder der Perspektive betrachten kann. Und das ändert sofort die gesamte Situation. Und von dem her, Ihnen auch ein bisschen, wenn jemand jetzt Scheu hat mit Verträgen oder so weiter, Ihnen das nehmen, dass Sie das nicht brauchen, sondern überlegen Sie einfach, was Sie haben wollen und dann geht es um die Formulierung und da können Sie sich ja Hilfe holen, wenn Sie es nicht wissen, wie Sie das gut formulieren können. Ich würde jetzt nicht unbedingt empfehlen, dass man immer die KI zur Rate zieht, weil die manchmal ein paar Lösungen hat, die nicht optimal sind für rechtliche Texte. Also da kann man schon Sachen rausbekommen, wenn die zwar stimmen in gewisser Weise, aber das Ergebnis dann doch falsch ist. Und wenn man das aber nicht weiß, dann schreibt man halt das so hin, weil es klingt ja alles ganz toll und perfekt. Aber zu Ihrer Frage nochmal, also jein. Es hilft Ihnen vielleicht jetzt nicht weiter, aber machen Sie es einfach mit sich selbst aus. Gibt es noch irgendwelche Fragen?
Also ich hätte nur eine super Anfängerfrage, wie kann Software geschützt werden? Wird das größtenteils über Lizenzen gemacht? Weil so wie ich das mal verstanden habe, ist bei Patente ja so, dass eine Neuschaffung in Verbindung mit Hardware bei Software vorliegen muss, damit es so geschützt werden kann.
Dieser ganze Bereich mit der Software, mit den Softwarepatenten, ist ein ganz eigenes, großes Kapitel, würde ich mal sagen, was definitiv möglich ist. Klar, es machen auch viele Unternehmen, also Softwarepatente. Es geht jetzt weniger ums Urheberrecht, habe ich verstanden, sondern mehr um die Lizenzen, oder? Also wenn man ein freier Open-Source-Bereich macht, dann hat man sowieso mit den FOSS-Lizenzen automatisch eine Berührung oder ist irgendeine FOSS-Lizenz immer kombiniert damit? Sind Sie da schon tiefer drinnen in dem Bereich, also die strengen Lizenzen, GPL und so weiter? Weil GPL bedeutet zum Beispiel die General Public License, dass alles, was davon abgeleitet ist, auch unter die GPL sein muss und da gibt es aber, muss immer offengelegt werden dann gibt es eben andere Lizenzen, die freizügiger sind, da kann man es kombinieren mit proprietärer Lizenz, da gibt es ganz, ganz viel Abgrenzungsthemen wieder. Also in der freien Software-Community ist meine Wahrnehmung, wenn was unter die GPL ist, ist das sehr gewünscht, weil es eben freigelegt werden muss. Aber es hat natürlich auch gewisse Nachteile aus Firmensicht auch. Und was die ganze Patentgeschichte betrifft, also ich habe ja auch viel mit Patenten mal zu tun gehabt, da müsst ihr einen eigenen Vortrag drüber halten. Und von Softwarepatente ohnehin, also das ist auch im Zusammenhang mit freier Software. Also wie gesagt, das ist sehr breit, aber wenn Sie frisch starten, Urheber sind von einem Code, dann überlegen Sie sich, was soll mit der Software passieren, was hätten Sie gern damit als Ausgangsbasis. Und wenn Sie das jemandem zur Verfügung stellen wollen, der das ganz haben kann, dann überlegen Sie sich, was soll das wert sein? Was ist Ihre Lebensenergie, die Sie hineingesteckt haben, wert, dass Sie dann auch entsprechende Gegenleistung bekommen? Aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, ja. Das ist alles Lebensenergie, die da drinnen steckt und die hat alles an Wert. Und da braucht es immer Geben und Nehmen. Noch irgendeine Frage? Ich bin schon über der Zeit. Ende, ja. Danke nochmal.